Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Jetzt geht es um Kunst, um ziemlich viele teure Kunstwerke, die verschwunden sind. Deutsche Gegenwartskunst, geschätzter Wert 300 Millionen Euro, irgendwo in China. 152 Gemälde zum Beispiel von Markus Lüpertz, 87 Werke von Anselm Kiefer und 103 Arbeiten der Fotografin Renate Graf. Ein Kunstkrimi spielt da gerade eine ziemlich schwer zu durchschauende Geschichte, die uns dazu gebracht hat zu fragen, warum interessieren sich chinesische Sammler offenbar sehr für deutsche Gegenwartskunst und wie ist das eigentlich mit den Rechten, die die Künstler haben, wenn sie ihre Werke dann verkaufen und nicht mehr wissen, wo die sich befinden. Diesen Fragen widmen wir uns hier ganz ausführlich im Deutschlandfunk Kultur. Heike Bredow fasst erstmal den Kunstkrimi zusammen.
Es ist eine ziemlich verworrene Geschichte mit vielen Akteuren. Beteiligt sind natürlich die Künstler, also die geistigen Urheber der Werke. Markus Lüpertz zum Beispiel ist extra nach China gereist, um sich an der Aufklärung zu beteiligen.
Ich mache mir echte Sorgen um die Arbeiten, nicht? Und weil es eben wichtige Arbeiten sind und das ist fast ein Lebenswerk, wenn Sie so wollen. Wenn so Sachen unkontrolliert plötzlich also verschleudert werden, das ist absurd. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht wissen, wo die Arbeiten sind und nicht wissen, wie sie gelagert sind und ob sie auch den nötigen Schutz und Pflege haben.
Dann ist da die Kunstsammlerin Maria Chen Tu, eine in Taiwan geborene Millionärin mit deutschem Pass. Sie ist die Eigentümerin der Werke. Auf der anderen Seite steht der chinesische Geschäftsmann Ma Yue mit seiner inzwischen abgewickelten Firma Bell Art. Ihm hat die Sammlerin Werke von Lüpertz, Kiefer und Graf geliehen. Er sollte in ihrem Auftrag Ausstellungen in China organisieren. Der Vertrag über die Leihgabe wurde offenbar aber nur mündlich geschlossen. Nach einigen Ausstellungen hat die Sammlerin Maria Chen Tu den Geschäftsmann Ma Yue darum gebeten, alle Werke in ihr Lager nach Hongkong zu bringen.
Diese Bitte kam ja nicht nach. Ich hatte ihn mehrere Frist gesetzt. Er hat die Fristsetzung immer wieder ignoriert. Daher habe ich am 3. Juli 2019 in Peking die Strafanzeige wegen Betrug gestellt.
Geschäftsmann Ma Yue sagt nun, dass die Sammlerin Maria Chen Tu vertragsbrüchig geworden sei. Es sei vereinbart gewesen, dass er die Werke 10 Jahre lang ausstellen und auch zum Verkauf anbieten sollte. Sie bestreitet das. Gegen Ma Yue gibt es schon seit mehreren Jahren Vorwürfe. Chinesische und deutsche Künstler sagen, dass sie seiner Firma Werke für Ausstellungen geliehen haben, die sie nie wiederbekommen haben und dafür auch kein Geld erhalten haben. Bleibt die Frage, wo sind die Bilder? Der Großteil von Lüpertz Werken ist offenbar noch in Hongkong. Weil die Kosten für eines der Lager nicht bezahlt wurde, sind 90 Arbeiten angeblich gepfändet worden. Andere Quellen sagen, ein Teil der Arbeiten stehe inzwischen in Taiwan zum Verkauf.
Ein ziemlich verworrener Kunstkrimi, also von dem klar ist, wir können Ihnen den hier auch nicht mal eben auflösen. Aber wir haben schon noch einige Fragen dazu. Warum eigentlich wird damit auf den ersten Blick doch offensichtlich ziemlich vielen deutschen Werken gehandelt? Warum verleiht da eine Sammlerin diese Dinge dem chinesischen Geschäftsmann? Ist das so ein großer Markt, dieser chinesische Kunstmarkt? Und hat er ein großes Interesse an deutscher Gegenwartskunst? Stefan Koldehoff ist unser Kollege für den Kunstmarkt. Guten Tag, Herr Koldehoff.
Guten Tag.
Warum investieren denn die Chinesen so viel, wenn das viel ist? Für mich klingt es viel, so viel in Kunst.
Man könnte jetzt ganz banal sagen, weil sie es können, weil einfach ganz, ganz viele reiche Menschen inzwischen in China leben und weil genau wie hier im Westen auch für die Menschen dort Kunst sowas wie Sozialprestige bedeutet. Also man schmückt sich mit der Bedeutung, die manche Kunstwerke haben. Und lange Zeit nach der Kulturrevolution war es nicht möglich, westliche Kunst in China zu sammeln. Schon gar nicht öffentlich. Privatbesitz war ja eher verpönt. Und mit der Öffnung, gerade der wirtschaftlichen Öffnung in Richtung Westen, ist das möglich geworden.
Das heißt, es ist eine Mischung aus Interesse sozusagen an der auch westlichen Kunst, gemischt mit einem Interesse an einer guten Geldanlage?
Ja, ein bisschen Nachholbedarf spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Und ja, Geldanlage spielt auch eine Rolle. Man bekommt natürlich auch in China, ich meine, das klingt so arrogant, wenn wir in der Weise darüber sprechen. Also die Welt verschiebt sich gerade. China ist ja nun nicht mehr Rand der Welt. China ist wahrscheinlich in kürzester Zeit der neue Mittelpunkt der Welt, wenn sich das alles so weiterentwickelt. Natürlich bekommt man auch dort die Auktionsergebnisse aus London, aus New York mit. Man sieht, wer hoch gehandelt wird. Man bekommt mit übers Netz oder weil man selbst gerne reist. weißt, welche Ausstellungen in großen Museen stattfinden. Und da spielen eben deutsche Künstler, auch deutsche Nachkriegskünstler, eine ganz entscheidende Rolle am internationalen Markt.
Eine Frage, die ich mir immer stelle, die jetzt nicht nur an dieser Frage mit China hängt. Geldanlage, habe ich jetzt gesagt. Ist denn das eigentlich eine solide Geldanlage? Kann man das wirklich sagen? Oder ist das am Ende doch riskant?
Also wenn man auf die richtigen Künstlerinnen und Künstler setzt, mit Sicherheit. Wenn man in den 1980er Jahren, als er gerade anfing, berühmt zu werden, ein Gerhard-Richter-Bild für 30.000 gekauft hat, ein großformatiges, so verwischtes, schwarz-weißes Gemälde, dann kann man damit rechnen, dass das heute 3 bis 5 bis 10 Millionen wert ist. Also wenn man das als Anlage sehen möchte, dann funktioniert das sicher. Man muss allerdings schon aufpassen. Es gibt immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die gehypt werden. Damien Hirst ist so ein Beispiel, Jeff Koons, bei denen das nicht eine kontinuierliche Entwicklung ist, bei denen man auch ganz gefährlich auf die Nase fliegen kann.
Jetzt haben Sie es so ein bisschen schon angesprochen mit diesem Interesse sozusagen an Nachholbedarf an europäischer Kunst bei chinesischen Sammlern. Kann man denn sagen, welche Kunst da besonders beliebt ist? Bezieht sich das auch auf verschiedene Epochen, moderne Kunst oder auch alte Geschichten? Wird da durch die Bank investiert?
Es gibt eigentlich kaum eine Einschränkung. Also wenn Sie sehen, dass einer der teuersten Van Goghs, die in den letzten 5 Jahren versteigert wurden, eine sehr späte Blumenvase mit Feldblumen für 100 Millionen nach China gegangen ist, wenn Sie sehen, was da bezahlt wird für die Künstler, die wir gerade genannt haben, Jeff Koons, aber auch Mark Rothko oder wenn sie überhaupt noch auf den Markt kommen, Jackson Pollock, dann ist das schon eine enorme Bandbreite. Im Übrigen gibt es da so eine kleine Rückwärtsbewegung auch. Also ich habe ja gerade gesagt, Kultur Revolution, da war mal erst vieles nicht möglich, was westliche Kunst angeht. Das hat man dann nachgeholt. In den letzten Jahren konzentriert man sich aber wieder aufs eigene Land. Also da gibt es Tuschebilder, da gibt es Jadeschalen und solche Geschichten, die zweistellige Millionenpreise erzielen. Also da gibt es schon auch eine Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Werte wieder.
Und Stichwort Preise, welches Interesse haben denn jetzt in diesem Fall mutmaßlich natürlich die Sammlerin, welches Interesse hat sie daran, diesen Deal einzugehen, ihre Kunstwerke und eben nicht gerade wenige an jemanden zu verleihen für Ausstellungen? Steckt dahinter dann auch die Hoffnung, dass sich das eben dann weiterentwickelt, dass die Preise steigen?
Ja, mit Sicherheit. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch legitim. Also man muss die Entscheidung für sich selbst fällen. Sammelt man, weil man was Schönes an der Wand haben will oder weil man es als Investment sieht? Da müssen wir uns überhaupt nichts mehr einreden. Das ist lange gang und gäbe. Da kann man die Nase drüber rümpfen. Aber dieses Rad dreht niemand mehr zurück. Es gibt immer im Frühjahr gibt es eine Kunstmarktstudie, die European Fine Art Fair in Maastricht in Auftrag gibt. Da ist inzwischen China unter den Top 3 der Kunstsammelnationen, auch was die Umsätze angeht. Und wenn da eine Sammlerin sagt, gut, jetzt habe ich die Sachen gehabt und habe sie lang genug gehabt und jetzt möchte ich sie gerne mal verkaufen, dann ist China da sicherlich im Moment nicht der falsche Ort. Was ich mich eher frage ist, warum sie das auf so eine komische Art und Weise macht. Also an eine Firma verleiht, die dann Ausstellungen veranstalten soll, offenbar den Museen, wenn wir uns dann das große Theater um die Anselm-Kiefer-Ausstellung vor 2 Jahren erinnern, auch nicht so richtig sagen, was da so hintersteckt. Da hätte es eigentlich geradere Wege gegeben über Galerien oder über Auktionshäuser.
Aber wenn es um Aufmerksamkeit geht, kann man dann feststellen, dass vielleicht diese Werke, auch wenn die jetzt erstmal eben wie verschollen sind sozusagen, dass diese Werke jetzt aber vielleicht schon durch diese Aufmerksamkeit, durch diesen Krimi, durch diesen Streit, im Prinzip in demselben Moment, in dem wir drüber sprechen, schon wieder in ihrem Preis steigen?
Das kann gut sein, denn am Kunstmarkt werden nie nur Bilder verkauft, sondern immer auch Geschichten. Was steckt hinter dem Bild? Wo hat es mal gehangen? Wo ist es vielleicht mal gestohlen worden? Wo ist es restituiert worden und so weiter? Das kann schon sein, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das Kalkül ist, dass man das so inszeniert hat, um Werte zu steigern. Dafür gibt es wirklich im Moment zu viele Empörte und auch zu viele geprellte Beteiligte.
Mein Kollege Stefan Koldorf über den chinesischen Kunstmarkt. Über den sprechen wir ja, weil auf diesem Markt eben auf einigermaßen mysteriöse Weise gerade deutsche Gegenwartskunst im Wert von vielen, vielen Millionen Euro verschwunden ist, versteckt wird. Inwiefern dürfen da eigentlich die KünstlerInnen ein Wort mitreden? Welches Recht haben sie nach einem Verkauf? Das ist Geiselnahme, das sagt der Künstler Markus Lüpertz. Er ist auch betroffen von einem Kunstkrimi, der sich gerade abspielt um viele Werke, die in China sind, irgendwo, aber wo, man weiß es nicht genauer. Eine Sammlerin hat sie einem Geschäftsmann geliehen, alles mündlich verhandelt, heißt es, und damit irgendwie alles ziemlich im Nebel. Aber Markus Lüpertz, jedenfalls einer der Künstler, um dessen Werke es geht und der sich um diese auch sorgt, ob sie denn zum Beispiel auch pfleglich behandelt werden. Hat er aber nach dem Verkauf überhaupt noch ein Recht daran, ein Recht an diesem geistigen Eigentum, wie er es nennt? Das habe ich vor der Sendung Gerhard Pfennig gefragt. Anwalt, Urheberrecht und Kunst sind seine großen Themen. Die erste Frage, ja, verliert die Künstlerin, der Künstler mit dem Verkauf ein Recht an seinem Werk?
Er verliert überhaupt kein Recht. Der Künstler behält sämtliche Urheberrechte, denn um die Rechte kann es ja nur gehen. Eigentum ist weg, weil das Werk veräußert wurde. Das Urheberrecht behält er und bis auf ein einziges Recht, der Erwerber eines Kunstwerks hat die Möglichkeit, die rechtliche Möglichkeit, das erworbene Werk auszustellen, ohne den Künstler zu fragen. Es sei denn, es gibt eine besondere vertragliche Vereinbarung im Kaufvertrag, dass die Ausstellung nur mit Zustimmung des Künstlers erfolgen darf. Aber die gesetzliche Regel ist, dass der ein Kunstwerk kauft, es ausstellen darf, wann und wo er will, ohne dass er die Künstlerin oder den Künstler fragen muss.
Mhm. Also Eigentum gibt man ab, aber Urheberrecht am Werk behält man. Was heißt das konkret für das, was derjenige, der dann das Eigentum an diesem, bleiben wir mal beim Bild, an diesem Bild erwirbt, kann die oder der dann alles damit machen sozusagen oder eben dann doch nicht?
Er kann gar nichts machen. Er kann es ausstellen, er kann sich an die Wand hängen, er kann sich daran freuen. Aber schon wenn ein Betrieb, das ist der häufige Fall, der ein Kunstwerk kauft, dann seinen nächsten Geschäftsbericht mit diesem Kunstwerk schmücken möchte auf der Titelseite, muss er vorher bei dem Künstler die entsprechenden Reproduktionsrechte einholen oder wenn es hinter dem Direktor auf dem Schaukelstuhl zu sehen ist, im Werbeprospekt, muss er für diesen Fall, im Regelfall, die Rechte des Künstlers einholen. Also man ist als Käufer eigentlich sehr beschränkt in der Nutzungsmöglichkeit des Kunstwerks, das man erworben hat.
Das heißt also, eine dramatischen Dinge, die ich mir jetzt schon hingelegt hatte als Optionen, also von in den Müll schmeißen, kaputt machen oder auch, das mutmaßt man ja bei so einem japanischen Sammler und einem Van Gogh, ich meine, gut, Van Gogh kann jetzt nicht mehr klagen, aber da mutmaßt man ja, der Sammler habe das mit ins Grab genommen. Sowas darf man im Prinzip eigentlich nicht.
Doch, das darf man. Das war mit dem Van Gogh bei dem Japaner, das haben wir alle damals sehr diskutiert. Der Japaner hat gesagt, er nimmt den Van Gogh mit ins Grab und dann haben alle gesagt, das darf der doch nicht. Also eigentlich darf der das schon. Er ist Eigentümer dieses Werks, er kann es vernichten, total vernichten, nicht nur in der Mitte durchschneiden und in zwei Teilen aufhängen, das darf er wieder nicht. Aber der Japaner damals hätte den Van Gogh mit ins Grab nehmen dürfen, weil er Eigentümer war. Wenn Sie ein Auto kaufen, dürfen Sie auch dieses Auto in Schrott fahren, wie Sie wollen, das können Sie damit machen und so können Sie es mit einem Kunstwerk auch machen. Aber was Sie eben bei Kunst nicht machen dürfen, im Gegensatz zum Auto, Sie dürfen es nicht verändern, Sie dürfen es nicht zerteilen. All diese Fälle hat es schon gegeben. Es hat mal jemand, Herr Kiefer kommt ja in diesem chinesischen Fall vor, ein Buch von Kiefer gekauft, ein Künstlerbuch von Kiefer, was der selber angefertigt hatte, mit Blättern hat es auseinandergenommen und die Blätter einzeln verkauft, weil er sich davon einen größeren Gewinn versprochen hat. Das darf man nicht. Also man muss das Kunstwerk in seiner Integrität und damit auch die Urheberpersönlichkeitsrechte des Malers, der Malerin achten. Aber wenn man es total zerstört, kein Problem nach deutschem Recht. Das klingt brutal. Das wird auch immer wieder diskutiert, wenn Kunst am Bau vernichtet wird oder Kunstwerke im öffentlichen Raum. Totalvernichtung ist jetzt weitgehend immer noch zulässig. Es gibt gerade in jüngster Zeit ein Urteil, was das etwas relativiert. Aber der Eigentümer hat in Bezug auf sein Eigentum relativ viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das Urheberrecht des Künstlers muss er vollumfänglich respektieren.
Jetzt waren wir in den meisten Punkten, über die wir gesprochen haben, bei dem Verhältnis zwischen dem Künstler oder der Künstlerin und einer Person, die das Bild kauft, also das Eigentum an dem Bild erwirbt. Ja, in diesem Fall von China ist quasi die Beziehung, die ja sehr dubios und im Nebel ist, aber ist die Beziehung ja auch zwischen einer Sammlerin und einem Geschäftsmann und die sagen ja voneinander auch, dass das sei jetzt irgendwie alles mündlich. Der eine sagt mündlich so, die andere sagt mündlich so. Ist das üblich, dass im Bereich Kunst solche Verträge über Leihgaben, über Ausstellungsleihgaben oder so, dass da mündlich drüber verhandelt wird?
Nein, überhaupt nicht. Das wären gerade, weil es geht ja da in diesem Fall in China um wertvolle Werke, da werden ganz ausgefeilte Verträge gemacht zwischen dem Eigentümer und dem ausstellenden Museum. Da wird geregelt, wie das versichert wird. Da wird geregelt, welche Beleuchtung angewendet wird, welche Luftfeuchtigkeit in dem Ausstellungsraum ist und so weiter. Das ist ein Ammenmärchen, was da in der Zeitung steht, dass die da so auf Handschlag so Riesensammlungen untereinander austauschen. Das ist total unüblich. Also wenn Sie Leihverträge heute ansehen, nicht nur die von Museen, sondern erst recht die von vermögenden Sammlern, und um die geht es ja hier jedenfalls im Originalfall, die machen unglaublich ausgeklügelte Verträge, weil sie große Angst haben, dass ihre Werke in diesem Leihvorgang beschädigt werden oder im Transport beschädigt werden und was weiß ich. Also das ist vollkommen unrealistisch, dass man da so nebenbei mal so ein Paket von Werken im Wert von mehreren Millionen einem in die Hand drückt. Da werden Listen gemacht, da werden Bestandsaufnahmen von Restauratoren gemacht. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang.
Umso dubioser also wirkt dieser Fall in China, wo eben ja Gegenwartskunstbilder im Wert von rund 300 Millionen eben gerade irgendwo versteckt sind.
Ich glaube auch, nach allem, was ich von China weiß und da wie der Kunsthandel und diese Dinge in China laufen, ist es gerade in dem Land außerordentlich ungewöhnlich, weil da die Chinesen natürlich ganz pingelig sind und darauf achten, dass hier die Regeln eingehalten werden. Also es ist eine ganz dubiose Geschichte. Wenigstens kann man davon ausgehen, so wie die Berichte sind, dass es wenigstens um Originale dieser Kunstwerke geht. Denn da gibt es ja auch einen großen Markt von Fälschungen. Aber davon ist hier ja nicht die Rede. Das sind ja alles anscheinend Werke, die von den Künstlern selber stammen.
Gerhard Pfennig, Anwalt für Urheberrecht. Kunst ist ein großes Thema. Danke Ihnen.
Danke sehr. Schönen Dank. Auf Wiederhören.